Guten Abend. Wollte man es auf Deutschland übertragen, dann sähe das so aus. Eine Partei, die eben noch mit der AfD regiert hat, geht nun eine Koalition mit der SPD ein. So in etwa sieht der politische Spagat aus, den die populistische und offenbar sehr flexible Fünf-Sterne-Bewegung in Italien gerade hingelegt hat. Doch diese Kehrtwende, die führt immerhin dazu, dass Italien eine länger anhaltende Regierungskrise oder gar Neuwahlen wohl erstmal erspart bleiben. Der Mann, der hier seinen Amtssitz hat im Quirinalspalast in Rom, der hatte der Fünf-Sterne-Bewegung und der sozialdemokratischen PD eine Frist bis heute Abend gesetzt, um eine Koalitionseinigung zu erzielen. Das ist gelungen. Nun muss Präsident Sergio Mattarella der neuen Regierung, die mit dem alten Ministerpräsidenten Giuseppe Conte weitermachen will, nur noch zustimmen. Helge Röfer.
Heute war in Rom der Tag des langen Wartens und der großen Worte. Der Staatspräsident hatte gewaltigen Druck aufgebaut und das Ultimatum für die Sondierungs- und Koalitionsgespräche auf den heutigen Mittwoch gesetzt. Gut eine Woche nach dem krachenden Ende der Koalition aus Fünf-Sterne-Bewegung und Lega. Die meisten Italiener wollen endlich eine Lösung. Das ist eine Schweinerei. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Es ist zum Schämen. Es ist nicht zum Aushalten. Wir haben uns mittlerweile ein bisschen an diese komische Form der Politik gewöhnt, aber eigentlich ist das alles schon sehr alarmierend. Am Nachmittag sprachen im Staccato die Chefs aller im Parlament vertretenen Parteien im Präsidentenpalast vor mit ihren Ideen zur Lösung der Regierungskrise. Fünf Sterne und Sozialdemokraten kamen gut gelaunt wieder raus und formulierten deutlich, wir wollen regieren. Heute haben wir dem Präsidenten der Republik mitgeteilt, dass es eine politische Einigung gab zwischen Fünf Sternen und Sozialdemokraten. Giuseppe Conte wird Ministerpräsident bleiben und versuchen, eine langlebige Regierung zu bilden. Es ist an der Zeit, eine Regierung zu bilden, die eine neue Richtung geht. Kein Weiter-so. Es soll in Italien der Anfang sein einer neuen politischen, gesellschaftlichen und sozialen Zeit. Ganz anders, Matteo Salvini, Chef der Lega, eben noch Innenminister und verantwortlich für den Koalitionsbruch. Wir sind erschüttert. Nicht die Lega, sondern Millionen Italiener. Erschüttert angesichts dieses unwürdigen Spektakels, des Kampfes um die Parlamentssessel, der sich seit Tagen abspielt. Sagt der, der selbst den Chefsessel wollte. Morgen will sich Staatspräsident Sergio Mattarella äußern, ob er die geplante Regierungskoalition akzeptiert oder nicht.
Michael Schramm, in Rom, welche Chancen geben Sie denn der offenbar nun auf den Weg gebrachten neuen Regierungskoalition?
Also viele Kritiker haben da große Sorgen, weil natürlich die historische Belastung groß ist. Man war sich sozusagen gegenseitig feind, speziell die Cinque Stelle als Protestbewegung gegen die etablierte PD. Gleichwohl, jetzt aber müssen beide Parteien in gewisser Weise, Cinque Stelle hat eine schwierige Zeit hinter sich. In der Regierung mit der Lega war sie sozusagen an die Wand gedrückt worden von der Lega und von Matteo Salvini. Das hat der Wähler auch nicht gutiert. Bei der letzten Europawahl musste man die Hälfte aller Stimmen abgeben. Und die PD wiederum muss zurück ins Spiel finden. Sie war zu einer Oppositionspartei der zweiten Reihe geworden, zu einer kleinen Oppositionspartei bei den letzten Parlamentswahlen. Und sie muss natürlich jetzt auch versuchen, ob wieder in die Regierungsebene zurückzukommen. Zudem ist die Schnittmenge zwischen diesen beiden, der Bewegung und der Partei, sicherlich größer, als sie es war zwischen Cinque Stelle und Lega in der letzten Regierung.
Und der bisherige Lega-Innenminister Salvini hat hoch gepokert und verloren. War es das jetzt für ihn?
Ich glaube nicht, er wird ein starker Oppositionsführer werden und er wird natürlich versuchen, alle möglichen Provinzregierungen nach und nach zu erobern, um damit seine Partei zu etablieren und zu stabilisieren, sozusagen als Sprungbrett für die nächsten Parlamentswahlen. Aber er hat das Problem, er ist ein klassischer Wahlkämpfer, ein Zuspitzer und das auf lange Strecke zu halten, wird sicherlich nicht leicht für ihn sein. Ständiger Wahlkampfmodus, das erschöpft ihn und möglicherweise irgendwann mal auch seine Fans.
Michael Schramm, vielen Dank für die Einschätzungen. Nach Rom. Die meisten würden sich wohl freuen, wenn der Chef einen kurz nach den Sommerferien erneut in den Urlaub schickt. Doch diese Zwangspause, die löst bei den Betroffenen keinen Jubel aus. Denn Premierminister Boris Johnson in seiner unkonventionellen Art ließ die traditionelle Parlamentspause in Großbritannien im September, in der die großen Parteien ihre Jahresparteitage abhalten, um knapp 2 Wochen bis Mitte Oktober verlängern. Damit hat das Parlament in Westminster noch weniger Zeit, um einen ungeregelten Brexit ohne Abkommen mit der EU zum 31. Oktober zu verhindern. Für die Opposition, aber auch für Abgeordnete aus seinen eigenen Reihen, nichts als ein Manöver, um einen No-Deal-Brexit am Parlament vorbei durchzudrücken. Mareike Aden.
Ruhe in Frieden, britische Demokratie. Boris Johnson als Totengräber. Die Botschaft der Brexit-Gegner heute vor der Downing Street ist überdeutlich. Dass Johnson das Parlament ausgerechnet jetzt in eine Zwangspause schickt, macht sie wütend. In der Bevölkerung und im Parlament gibt es keine Mehrheit für No Deal. Johnson will das aber durchdrücken. Eine Schande. Die Parlamentarier sollten die Chance haben, Johnson zu stoppen. Was er tut, ist undemokratisch. Am Morgen sickert die Entscheidung Johnsons durch. Wenig später ist es beschlossene Sache, schwarz auf weiß, von der Krone genehmigt. Am 14. Oktober wird die Königin im Parlament das neue Regierungsprogramm verlesen. Und davor wird das Parlament kurz nach Ende der Sommerpause in eine Zwangspause geschickt. Fast 5 Wochen, in denen hier kein Gesetz beschlossen werden kann. Johnson beteuert, mit dem Brexit habe das nichts zu tun. Es geht um unser Regierungsprogramm, den Kampf gegen Kriminalität, um das Gesundheitssystem, um Bildung. Es wird noch reichlich Zeit sein, um im Parlament rund um den wichtigen EU-Gipfel am 17. und 18. Oktober über den Brexit zu diskutieren. Reichlich Zeit. Die bisher fast jährliche Kronrede der Queen war einst reine Formsache zum Auftakt jeder neuen Legislaturperiode und bringt immer zuvor eine Zwangspause mit sich. Und tatsächlich liegt die letzte ungewöhnlich lange zurück, war im Juni 2017. Schuld das Brexit-Ringen. Ist die neue Rede samt Zwangspause also selbstverständlich, gar nötig? Verfassungsexpertin Catherine Haddon widerspricht. Daran ist nichts normal, das ist sehr politisch. Wenn man einfach nur eine Legislaturperiode zum Ende bringen will, geht das schneller, ohne 4-wöchige Pause. So sieht das jetzt aus wie ein politischer Schachzug. Wenn die Regierung diesen Eindruck hätte vermeiden wollen, hätte sie mit dem Parlament über Alternativen sprechen können. Jene Politiker, die einen No-Deal-Brexit verhindern wollen, sprechen jetzt von Verfassungsfrevel, von einem Angriff auf die Demokratie. Wenn das Parlament nächste Woche aus der Sommerpause zurückkehrt, werden wir zuerst versuchen, Johnson mit einem Gesetz zu stoppen und dann früher oder später ein Misstrauensvotum ansetzen. Auch bei den No-Deal-Gegnern in Johnsons konservativer Partei steigt nun das Unbehagen. Manche Kollegen wollten warten, dem Premier weitere 30 Tage zum Verhandeln geben und erst Ende September einschreiten. Aber so lange können wir jetzt nicht warten. Wird die Zwangspause für das Parlament die No-Deal-Gegner in Westminster ermutigen, schnell und vereint zu handeln? Oder wird es ihnen die Hände binden? Am Abend ziehen Protestierende durch Westminster. Das Ringen um den Brexit wird immer unerbittlicher.
Die Entscheidung von Premierminister Johnson, das Parlament in den Zwangsurlaub zu schicken, dazu ein Kommentar von Gabi Kostorz vom Norddeutschen Rundfunk.
Boris Johnson ist ein gewiefter Taktiker und ein Spieler, einer, der auch vor Tricks nicht zurückschreckt. Heute hat er seinen neuesten aus dem Hut gezaubert. Kaum aus dem Sommerurlaub zurück, schickt er die Parlamentarier gleich wieder in die Pause, in eine ungewöhnlich lange Zwangspause. Für die Gegner eines harten Brexits kommt das höchst ungelegen. Gerade haben sie sich endlich zusammengerauft, um alles zu tun, damit ein No-Deal, ein ungeregelter Ausstieg aus der Europäischen Union, noch verhindert werden kann. Nun aber haben sie kaum noch Zeit, ein entsprechendes Gesetz auf den Weg zu bringen, geschweige denn zu diskutieren. Immer wieder hat Boris Johnson gesagt, wer den Volkswillen nicht ernst nehme, gefährde die Demokratie. Nun beschneidet ausgerechnet der Premier die Rechte der Volksvertreter. Wer auf die Queen gehofft hatte, wurde enttäuscht. Es ist guter Brauch, dass sich das Königshaus nicht in die Politik einmischt. Die Zustimmung der Queen war nur eine Formsache. Rechtlich darf Johnson die Parlamentspause anordnen, denn vor der Regierungserklärung eines neuen Premiers muss die laufende Sitzungsperiode beendet werden. Doch politisch geht Boris Johnson, der nicht vom Parlament gewählt, sondern von seiner eigenen Partei ins Amt gehievt wurde, ein hohes Risiko ein. Johnson bringt nicht nur die Abgeordneten der Labour Party gegen sich auf, sondern auch jene Tories, die sich bisher still verhalten haben. Er lässt die Brexit-Gegner enger zusammenrücken. Und damit nicht genug, er steuert das ganze Land bewusst in eine handfeste Krise.
Gabi Kostorz kommentierte. Ob es Zufall ist, dass in zwei der vom folgenden Thema betroffenen Bundesländer am kommenden Sonntag Landtagswahlen stattfinden? Oder war es doch ein ganz bewusst gesetztes Signal an die Wählerinnen und Wähler? So oder so, es wird viel Geld fließen. Das Bundeskabinett beschloss heute das sogenannte Strukturstärkungsgesetz, das die Folgen des Ausstiegs aus der Braunkohle für die betroffenen Regionen abfedern soll. Also für die Menschen tief im Westen, im Rheinischen Revier, sowie im Mitteldeutschen Revier in Sachsen-Anhalt und Sachsen und im Lausitzer Revier in Sachsen und Brandenburg. Insgesamt verspricht die Bundesregierung bis zum endgültigen Ausstieg im Jahr 2038 Hilfen im Wert von rund 40 Milliarden Euro. Davon 14 Milliarden als direkte Finanzhilfe für die Bundesländer und die restlichen 26 Milliarden, die kommen in Form von Förderprogrammen des Bundes, etwa durch Investitionen in Infrastruktur, das Ansiedeln von Bundesbehörden oder Forschungseinrichtungen. Keine Frage, ein Mammutprojekt, aber wie sinnvoll sind diese Maßnahmen? Kann der Strukturwandel so gelingen? Darüber habe ich am Abend mit Timon Wehnert in Berlin gesprochen, Energieexperte am Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie. Guten Abend, Herr Wehnert.
Guten Abend.
40 Milliarden Euro, das klingt nach einer gewaltigen Summe, aber ist es jetzt viel oder wenig, um den Braunkohleausstieg aufzufangen?
Das ist viel, 40 Milliarden ist viel, das ist aber natürlich auch eine Summe, die über 20 Jahre gestreckt wird. Das heißt, wenn Sie das über die Zeit sehen und in die Region stecken, ist das nicht so viel. Was vielleicht wichtig ist zu wissen, wenn man das misst an dem, wie viel wird denn eigentlich durch den Ausstieg, den vorzeitigen Ausstieg aus der Kohle induziert, dann ist das relativ viel. Also, aber auf der anderen Seite, wenn man sieht, was brauchen die Regionen, also gerade eine strukturschwache Region wie die Lausitz, dann ist das durchaus eine Menge an Geld, die die Region dringend brauchen kann.
Reden wir mal über diese Region. Welchem Revier trauen Sie denn die meisten Chancen zu, diesen Strukturwandel zu schaffen?
Ja, da sind die Regionen sehr unterschiedlich aufgestellt und die Lausitz ist in der Tat eine Region, wo das nicht einfach ist. Die ist sehr strukturschwach. Das hat jetzt auch nichts mit Klimaschutz und Kohleausstieg zu tun, sondern das hat einfach damit zu tun, dass die Industrie, die es in der Lausitz gab, die es zu DDR-Zeiten in der Lausitz gab, mit der Wiedervereinigung sehr viel Industrie zusammengebrochen ist, sehr viele Menschen aus der Lausitz raus weggezogen sind. Ja, also die Bevölkerung ist geschrumpft. Da gibt es schon sehr große Herausforderungen in der Lausitz. Das ist durchaus sehr schwierig da. Da gibt es auch nicht so eine einfache Lösung, wo man sagt, mach genau das eine Ding und dann habt ihr es.
Was wären denn aber dann Lösungsansätze?
Also ich glaube, wie gesagt, man kann nicht hoffen, wir siedeln jetzt eine Firma, große Firma an, die kompensiert dann genau das, all das, was durch den Wegfall der Kohle aufgefangen werden muss, sondern man muss eine ganze Menge verschiedener Ansätze zusammenpuzzeln, von Infrastruktur fördern, ja, Bahnroute zwischen Berlin, Cottbus, Dresden, zweigleisig ausbauen, digitale Infrastruktur, Firmen ansiedeln, Firmen unterstützen, aber auch zum Beispiel Forschungsinstitute ansiedeln, aber eben auch die Region an und für sich lebenswert machen. Ja? Also langfristig hat die Lausitz ja auch die Herausforderung, dass da Fachkräfte hinziehen müssen oder Fachkräfte bleiben in der Region. Da muss es auch gute Schulen, gute Kindergärten, kulturelles Angebot, eine Zivilgesellschaft geben, all das, was eine Region attraktiv macht.
Soweit die Lausitz, aber wenn wir uns das Rheinische Revier angucken, da ist es ja nicht so, dass es da weniger Menschen gibt oder da ist ja eine Menge Industrie auch. Was ist da der Unterschied?
Genau, das Rheinische Revier ist ganz anders strukturiert. Das ist für Nordrhein-Westfalen natürlich auch eine ländliche Region, aber die ist ja sehr nahe an urbanen Zentren, Düsseldorf, Köln, Aachen, das Ruhrgebiet, das ist alles nicht weit weg. Da gibt es in der Region und an Rändern der Region ja sehr viel energieintensive Industrie, die sich angesiedelt hat, auch weil es da eben Kohle gab, ja, also billige Energieversorgung. Und die Herausforderung oder eine wichtige Herausforderung wird da sein, diese energieintensive Industrie in der Region zu halten. Und also wenn man die Herausforderung anguckt, durch den Kohleausstieg oder den vorzeitigen Ausstieg aus der Kohle, ist ein Aspekt, dass die Strompreise ein kleines bisschen hochgehen, sagt 0,2 Cent pro Kilowattstunde ist eine Abschätzung. Das ist für Leute wie Sie und mich nicht viel, wenn wir unsere monatliche Rechnung angucken. Für ein großes Unternehmen, was energieintensiv ist, Aluminiumindustrie, Chemieindustrie. Das können Hunderte, Tausende, Millionen im Jahr sein.
Ein großer Unterschied ist, glaube ich, auch, dass es jetzt nicht nur um die Kumpels, die jetzt ihren Job verlieren, geht oder vielleicht bis zur Rente noch aufgefangen werden, sondern die nächste Generation dann in diesen betroffenen Regionen.
Ganz genau. Also wenn Sie sich das angucken, die Altersstruktur in der Kohle, im Kohlebergbau, in den Kraftwerken, 2/3 der Angestellten, die sind über 45 Jahre. Wenn wir über einen Ausstieg reden in den nächsten 15, 20 Jahren, dann sehen Sie, dass ein Großteil der Leute sowieso in Rente gehen werden. Also es ist nur ein kleiner Teil der Leute, die da drin arbeiten, sind unmittelbar betroffen, müssen sich einen neuen Job suchen, Frühverrentung. Es geht wirklich ganz klar um die Kinder der Kohlekumpels, also um die Region insgesamt fit zu machen, zu stärken und ja, generell auch, ich denke, die verschiedensten Herausforderungen, Energiewende ist eins, Digitalisierung sind andere Herausforderungen, wo die Regionen fit gemacht werden müssen.
Timon Wehnert, vielen Dank für das Gespräch vom Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie.
Vielen Dank.
Die Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen werfen nicht nur in Sachen Kohlepolitik ihre Schatten voraus. Viele Akteure im Bund beschäftigen sich derzeit mit den bevorstehenden Abstimmungen im Osten. So auch die Linkspartei. Mehr dazu in weiteren Nachrichten mit Jan Hofer.
Führende Politiker der Linkspartei haben in Weimar über die Lage in den ostdeutschen Bundesländern beraten. 30 Jahre nach dem Mauerfall zogen sie eine kritische Bilanz der Entwicklung. An der Konferenz der Bundestagsfraktion der Linkspartei nahmen unter anderem Parteichefin Kipping, Thüringens Ministerpräsident Ramelow und Fraktionschef Bartsch teil. Die AfD hat die schleswig-holsteinische Landesvorsitzende Sein Wittgenstein aus der Partei ausgeschlossen. Das Bundesschiedsgericht der AfD gab heute einem entsprechenden Antrag des Parteivorstandes statt. Sein Wittgenstein wird parteischädigendes Verhalten vorgeworfen, weil sie Fördermitglied in einem vom thüringischen Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuften Verein gewesen sein soll. Die 64-Jährige kündigte an, sich juristisch gegen den Ausschluss zu wehren. Vereinte Nationen und Tierschützer haben die Ergebnisse der Artenschutzkonferenz in Genf als Erfolg gewertet. 2 Wochen lang berieten Delegierte aus mehr als 180 Staaten darüber, wie bedrohte Tier- und Pflanzenarten vor der Ausrottung bewahrt werden können. Mit den neuen Beschlüssen werden nun weitere Tierarten unter Schutz gestellt, wie etwa die Giraffe, deren Bestand in den vergangenen Jahrzehnten um 40% abgenommen habe. Trotz der sich abschwächenden Konjunktur bleiben die Bundesbürger in Kauflaune. Nach Prognosen des Marktforschungsinstituts GfK bleibt das Konsumklima im September unverändert bei 9,7 Punkten. Mehr dazu von Stefan Wolf an der Frankfurter Börse.
In der Industrie stehen die Zeichen schon auf Rezession. Die deutsche Wirtschaft insgesamt ist im zweiten Quartal geschrumpft. Der Konsum bleibt aber eine wichtige Stütze der deutschen Wirtschaft. Die Kauflust der Deutschen steigt sogar wieder. Das stellen die Konsumforscher der GfK fest. Was nicht mehr steigt, ist das Vertrauen darin, dass sich das Portemonnaie zuverlässig weiter füllt. Die Einkommenserwartungen sinken leicht. Der Glaube an eine brummende Konjunktur schwindet. Deshalb ist es fraglich, ob die Deutschen ausgabefreudig bleiben. Spätestens, wenn die Wirtschaftsschwäche am Arbeitsmarkt ankommt, die Arbeitslosenzahl steigt, könnte Konsumverzicht wieder Konjunktur bekommen.
Das Raumfahrtunternehmen SpaceX hat einen Prototypen für eine Marsrakete getestet. Das Fluggerät Starhopper stieg rund 150 Meter in die Luft und landete knapp eine Minute später wieder auf der Erde. Ziel von Tesla-Chef Elon Musk, dem SpaceX gehört, ist, bis 2025 Menschen auf den Mars zu bringen.
In diesen Tagen beginnt in vielen Bundesländern wieder die Schule. Es gibt sicherlich viel zu erzählen von fröhlichen Sommerferientagen und von neuen Freunden. Doch nicht alle Schülerinnen und Schüler werden sich auf die heiteren Runden während der Pausen und auf dem Schulhof freuen, weil sie von Klassenkameraden gemobbt werden mit hässlichen Worten oder quälenden Spielchen. Alice Hasters, Sharon Welzel und Anna Mund waren mit dem Lösungsfinder-Wohnwagen in Erfurt, Kassel und Leipzig unterwegs und haben Junge wie Ältere gefragt und getestet, was sie über Mobbing wissen.
Und Lukas.
Lisa.
Ich bin Christian Brown.
Was glaubst du, jedes wievielte Schulkind hat Angst vor Gewalt oder Mobbing in der Schule?
Ich schätze mal so, jedes 5. bis 6. vielleicht.
Würde schon so auf jedes 4. oder jedes 5. gehen?
Es ist jedes 3. Kind.
Okay.
Was glaubst du, wie viel Prozent der Mobbingopfer berichten über Suizidgedanken oder Versuche?
10%?
Also ich nehme mal an, 10%, 15%?
Ich würde eher so auf die 20% gehen, also schon eine Menge.
Es sind 47%.
Das hätte ich jetzt absolut nicht erwartet, ja?
Oha, krass.
Mobbing gibt es ja nicht nur in der Schule oder am Arbeitsplatz, es gibt es ja auch im Internet. Wie viel Prozent ist der Anteil der Cybermobbing-Täter, der zuvor selbst von Mobbing betroffen war?
Beim Cybermobbing ist diese Hemmschwelle einfach viel, viel geringer. Von daher vielleicht so 15%. Jeder Zweite auf jeden Fall.
Also jeder Dritte, jeder Zweite so in der Dreher.
80% sind es.
Eine harte Ansage, ja.
Das ist so eine Art Schutzmechanismus. Indem man andere mobbt, ist man dann selbst nicht mehr das Opfer.
Auf dem iPad siehst du ein kleines Filmchen. Ich würde dich mal bitten, auf Play zu drücken.
Pickelnase, Elefantenarsch. Wir hoffen, dass du dich umsetzt.
Das war wie eine Lawine, die immer größer wurde. Es wurden Beleidigungen auf die Tafel geschrieben. Meine Sportsachen wurden quer durch die Kabine geschleudert. Ich wurde permanent ausgegrenzt.
Ich habe Krämpfe am ganzen Körper bekommen und lag im Endeffekt nur auf dem Boden und habe geweint, weil ich einfach nicht mehr weiter wusste.
Irgendwann hat es mir gereicht und ich habe mir wirklich überlegt, ob es Sinn macht, noch auf der Welt zu leben.
Es hört einfach nicht mehr auf.
Traurig, aber wahr. Das ist die eiskalte Realität.
Gerade Freunde helfen bei sowas eigentlich schon sehr stark mit, wenn man weiß, wo man Rückhalt findet.
Sozialarbeiter, offenes Ohr, dass Lehrer da von sich aus auch drauf blicken können.
Die, die es tun, sollten sich wirklich vor Augen halten. Oder vielleicht gerade mit solchen Filmchen, die zeigen, was es auslöst. Das zu tun, also die Konsequenzen, welche Folgen das Ganze hat.
Ja, einfach drüber sprechen, glaube ich, ist was ganz Wichtiges.
Der Sache einfach keine Chance geben, sich entwickeln zu lassen.
Dass halt wirklich keiner aufgrund von Aussehen oder Körpergewicht oder Größe oder so beurteilt wird, sondern dass in dem Sinne das zählt, was man im Kopf hat oder was man im Herzen trägt.
Normalerweise würden wir die zufällig ausgewählten Passanten, die wir da gerade im Film über Mobbing gesehen haben, die da gesprochen haben, an dieser Stelle verlassen. Weil aber viele der Frauen und Männer nicht nur Neues über das Problem erfahren und Fragen beantwortet haben, sondern plötzlich anfingen, über ihre eigenen Erfahrungen mit Mobbing zu sprechen. Ihre eigene aufwühlende Geschichte zu erzählen, wollen wir sie jetzt noch einmal kurz zu Wort kommen lassen und das Thema Mobbing damit vertiefen. Bettina Scharkus und Luisa Pfeifenschneider.
Spasti, du Bastard. Es kann jeden und jede treffen, aus banalen Gründen.
Offensichtlich bin ich nicht ganz deutscher Herkunft. Ich wurde gemobbt wegen meines Aussehens. Sie haben mich beschimpft mit eben bestimmten Wörtern.
Ich hatte so Zettel, die hochgehalten wurden oder zusammengeknüllt und dann auf mich geworfen, weil ich halt nicht so das typische Mädchen bin, die sich angefangen hat mit Schminken.
Ich hatte schon damals Locken, ja, und das reicht manchmal aus, irgendwie anders auszusehen. Also ich kenne das tatsächlich und das über 2 Jahre. Ich wurde regelmäßig verhauen, ja, fast jeden Tag. Mir wurde auch der Kopf in die Tür eingeklemmt und Treppe runtergeschubst, alles so eine Geschichte.
Der Kinder- und Jugendtherapeut Holger Wirwa kennt Fälle wie diese aus seiner Praxis. Nicht so zu sein wie die anderen, das kann Schülern das Leben zur Hölle machen.
Das ist wieder so ein typisches Beispiel dafür, es gibt eigentlich kaum einen Grund, weswegen man nicht gemobbt werden kann. In diesem Fall ist es das Aussehen. Alles kann dazu führen, dass man zu einem Mobbingopfer wird. Es gibt keine Sicherheit, wo man sagt, ich bin dagegen gefeit.
Auch sein Sohn wurde in der Schule gehänselt und schikaniert. Moderator Tom Lehel hat deshalb vor gut einem Jahr eine Stiftung gegen Mobbing gegründet. Der 49-Jährige geht mit seinem Team regelmäßig in Schulen und Jugendeinrichtungen, um aufzuklären.
Wir arbeiten mit Zeichentrickfilmen, wir arbeiten mit Rollenspielen. Wir sind sehr modern, sehr digital. Die Schulen kriegen auch ein Tablet von uns geschenkt, wo das ganze Lehrmaterial drin ist. Und das Schöne an der ganzen Sache ist, was mich sehr, sehr berührt, weil es die Kinder auch berührt, sind die Rollenspiele. Das heißt, sie erfahren wirklich, was bedeutet es, wenn ich gemobbt werde? Was spüre ich dabei?
spüren, wie es ist, ein Opfer zu sein. In der digitalen Welt muss man dem anderen nicht mehr ins Gesicht sehen. Mobben leicht gemacht im anonymen Chat. So soll jeder fünfte Jugendliche schon mal online beleidigt worden sein. Doch wie merke ich, ob mein Kind ausgegrenzt wird?
Mein Kind wird ein bisschen ruhiger oder es herrscht vielleicht sogar Appetitlosigkeit. Das Kind zieht sich zurück, es hat Bauchschmerzen, es sagt, ich möchte nicht mehr in der Schule, es tut so, als ob es Bauchschmerzen hätte. Wenn ich diese Signale merke, dann wäre es an der Zeit, mich hinzusetzen, mal ganz ernsthaft zu fragen unter vier Augen, Schatz, was ist los?
Bei diesen Alarmzeichen muss man handeln, so der Therapeut. Sonst kann ein Mobbingopfer noch als Erwachsener an den Folgen leiden.
In den seltensten Fällen hat man die Kraft, das irgendwie selber zu verarbeiten. Und dann wird eben halt ein Psychotherapeut gebeten, sich dem Kind dann anzunehmen, um die Person wieder zu stabilisieren und deutlich zu machen, du bist nicht schlecht, du hast nichts falsch gemacht.
Den täglichen Terror im Klassenraum erkennen. Dafür müssen Lehrer gezielt geschult und ausgebildet werden, fordert Tom Lehel. Er will Kindern beibringen, wie sie miteinander umgehen sollen, nämlich mit Respekt.
Es gibt in Deutschland mehr als 500 Sorten Mineralwasser. Und lange Zeit hatte jede regionale Quelle im Land ihre eigene Pulle. Das sah zwar herrlich aus, wenn den hellen, dunklen, langen, kleinen, dicken, dünnen das Wasser jeweils bis zum Hals stand, zugemacht von diversen Hebelverschlüssen. Aber dann wollte die Branche Einheitlichkeit, um das Getränk besser abfüllen und auch besser vermarkten zu können. Und so beschloss der Mineralbrunnenverband heute vor 50 Jahren die Einführung der 0,7 Liter Brunneneinheitsflasche als Formflasche mit einem Außenschraubgewinde. Seitdem mit allen Wassern gewaschen und bis heute als Perlenflasche bekannt. Juri Sonnenholzer.
Da gab es die Cola-Flasche, inspiriert von der Taille einer Frau. Auch Chanel Nummer 5 schuf einen Designklassiker aus Glas und dann heute vor 50 Jahren die Perlenflasche. Deutsch, pragmatisch, robust. Immerhin mit Perlen auf ihrem Dekolleté, ganze 230. Doch Perlen und Taille hat sie vor allem, damit sie nicht durch Fettfinger rutscht. Und auch das uncharmant Abnutzungsstreifen, Falten eines Flaschenlebens. Sind sie zu breit, fliegt die Flasche aus dem Mehrwegkreislauf. 50 Mal ist sie dann gewaschen, gefüllt, geleert und zurückgegeben worden. Ihre Skulpturalität unterwirft sich der Automatisation. Maschinen mögen Schraub, keine Bügelverschlüsse, wie sie vorher die Wasserflasche krönten. Bis heute wurden 5,5 Milliarden Flaschen hergestellt. Die Idee von Anbeginn an, es muss möglich sein, sie fast überall in Deutschland abgeben zu können, sodass sie nicht weit zum nächsten Brunnen transportiert werden muss. Wenig Weg auf dem Mehrweg, Sortieraufwand in Grenzen halten und den hunderten Abfüllern Platz für ihre Etiketten und Marketing-Gags lassen.
Klasse! Hassia hat jetzt Klebebilder!
Hassia Orange, Hassia Zitrone. Mit Klebebildern aus dem Hassia Quellreich.
Glasklar genial, wäre da nicht ihr Gewicht. 600 Gramm Glas für 700 Milliliter Wasser. Gar nicht effizient, gar nicht treppenhausfreundlich. Folgerichtig kam dann 1996 das leichte Plastikpendant. Ausgerechnet ein Umweltminister macht ihr dann richtig zu schaffen. Einwegflaschenpfand wirkt wie eine Art Absolution, aus Plastik zu nuckeln, statt aus der ökologischen Glasflasche. Der Perlenflaschenmarktanteil geschmolzen von 1,93 auf 12%. Doch jetzt, wo Mikroplastik in aller Munde ist, kommt sie wieder in Mode. Darum lass dich feiern, du Ikone durstlöschender Sachlichkeit. Glück auf, Hals- und Glasbruch. Du gehörst noch lange nicht zum alten Eisen.
Ich feier mich.
Aber egal aus welcher Flaschen- oder Behälterform, viel Trinken ist bei der Hitze dieser Tage angesagt. Claudia Kleinert, gestern haben Sie Abkühlungen aus sich gestellt. Bleibt's dabei?
Ja, Ingo Zamperoni, aber am Wochenende sollte man noch ordentlich trinken, nämlich Wasser. Denn diese Abkühlung kommt erst Sonntag und vor allen Dingen im Osten am Montag. Jetzt im Moment noch recht schönes Wetter. Es war heute sehr warm. Am Morgen startete der Tag im Harz mit Nebelfeldern. Auch die gibt's im Moment schon. Am Nachmittag dann viel Sonne, aber örtlich auch dicke Gewitterwolken. Das Bild von Thorsten Brehme, das hier ebenfalls aus dem Harz von Torben Brehme. Da sieht man eine fantastische Gewitterwolke, wie die immer mehr quillt, quillt in die Höhe schießt. Da gab es dann auch im Laufe des Nachmittags heftige Schauer und Gewitter, aber nicht nur dort, sondern in einigen Regionen Deutschlands, zum Teil wieder mit Unwetterpotenzial. Das heißt, es war Hagel dabei, Starkregen. Jetzt im Augenblick nach Norden hin noch, also vor allem in Vorpommern, in Mecklenburg, dann auch Schleswig-Holstein. Das wird alles abziehen in den nächsten Stunden. Aus Westen aber nehmen jetzt schon wieder neue Schauer und Gewitter Anlauf. Die können dann im südlichen Niedersachsen, nördlichen Nordrhein-Westfalen wieder zum Teil sehr heftig ausfallen. Morgen Vormittag liegen Reste einer Kaltfront dann von Schleswig-Holstein runter bis nach Nordrhein-Westfalen. Am Alpenrand gibt es ein paar Schauer, zwischendrin Sonnenschein. Im Laufe des Nachmittags in der Südosthälfte zum Teil wieder kräftige Gewitter mit heftigem Regen. Die Temperaturen steigen zuvor auf Werte von meist 26 bis sogar 30 Grad, 32 Grad in der Lausitz. Und die nächsten Tage, es bleibt heiß oder wird dann wieder heißer, mit einzelnen Schauern und Gewittern Freitag im Süden und Osten und am Samstag für alle sonnig und heiß.
Claudia Kleinert, vielen Dank für diese Aussichten. Und das waren die Tagesthemen. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit Sandra Maischberger, die mit ihren Gästen die Themen der Woche diskutiert. Und das Nachtmagazin mit Susanne Stichler meldet sich um Mitternacht. Wir sehen uns morgen Abend wieder. Bis dahin. Tschüss.